SRF 1.
Halb eins, Zeit für die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Das sind die Themen.
Turn this country around.
Die Republikaner gewinnen in den USA die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. In welche Richtung sie das Land jetzt steuern wollen, dazu Reaktionen und das Tagesgespräch um eins. Gast ist der amerikanische Publizist Jacob Heilbrunn. Dann Italiens Asylpolitik unter Druck. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte fordert Europa Verbesserungen. Und die Weltpolizeibehörde Interpol lässt sich sponsern. Problematisch findet das die Schweiz und fordert:
Wenn Privatfirmen oder internationale Organisationen Interpol Geld schenken, dass das eben nach einem transparenten System funktioniert, dass die Unabhängigkeit der Organisation gewahrt wird.
Jetzt sollen die Regeln angepasst werden. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Nach den Kongresswahlen in den USA will Präsident Obama die Weichen für seine verbleibende Amtszeit stellen. Er hat die Anführer der siegreichen Republikaner und die Anführer seiner Demokraten für Gespräche ins Weiße Haus eingeladen. Der wahrscheinliche neue Mehrheitsführer im Senat, Republikaner Mitch McConnell aus Kentucky, zeigte sich vor diesem Treffen kompromissbereit. Obamas Demokraten sind gemäß Hochrechnungen nicht mehr nur im Repräsentantenhaus in der Minderheit, sondern neu auch im Senat. Dort gewannen sie mindestens 52 der 100 Sitze. Im Repräsentantenhaus konnten die Republikaner bis zu 9 Sitze hinzugewinnen und kommen auf bis zu 245 Sitze. Einer der neu gewählten Mitglieder im US-Repräsentantenhaus ist ein Mann mit Bezug zur Schweiz. Donald Beyer, der ehemalige Botschafter der USA in Bern. Er schaffte die Wahl im US-Ostküstenstaat Virginia. In der Schweiz sollen auch Sozialhilfeleistungen künftig besteuert werden. Das verlangt die Wirtschaftskommission des Ständerats, die WAK, mit einer Motion. So würden die Sozialhilfebezüger gleich behandelt wie Erwerbstätige mit einem tiefen Einkommen, argumentiert die WAK. Denn auch tiefe Einkommen müssten schließlich versteuert werden. In entlegenen Regionen der Schweiz haben Internetnutzer heute oft mit einer langsamen Internetverbindung zu kämpfen. Dies soll im nächsten Jahr ändern. Der Bundesrat verpflichtet die Swisscom, ihre Zugangsgeschwindigkeit für die Internetgrundversorgung zu verdoppeln. Gleichzeitig verbessert er den Konsumentenschutz im Internet und beim Telefonieren. Wird etwa eine Dienstleistung im Internet angeboten, muss künftig in der Nähe der Stelle, an der für den Kauf geklickt werden muss, auch der Preis des Angebotes stehen. Die Weltpolizeibehörde Interpol erhält für ihre Aktivitäten nicht nur öffentliche, sondern auch private Gelder. So spendet etwa der Weltfußballverband FIFA für den Kampf gegen illegale Sportwetten. Die Schweiz hat Bedenken an diesem Vorgehen und will deshalb diese Woche an der Generalversammlung von Interpol strengere Regeln für die private Finanzierung von Interpol durchsetzen. Dies bestätigt Marco Gamma vom Bundesamt für Polizei gegenüber Radio SRF. Wenn Privatfirmen Interpol Geld schenken würden, sollte dies laut Gamma nach einem transparenten System geschehen, damit die Unabhängigkeit gewahrt bleibe. Die Helvetia-Versicherung will nach der Übernahme der Versicherung National Suisse Dutzende Geschäftsfilialen schließen. Von den gut 120 Filialen soll es ab kommendem Mai noch 80 geben, teilt Helvetia mit. Die Maßnahme habe vorerst keine personellen Auswirkungen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur STR. Alle Angestellten der geschlossenen Geschäftsstellen könnten in eine andere Agentur wechseln. Der ehemalige Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bankgesellschaft, Niklaus Senn, ist im Alter von 88 Jahren gestorben, wie der Todesanzeige zu entnehmen ist. Senn war 12 Jahre lang Finanzchef der Schweizerischen Bankgesellschaft und 8 Jahre deren Konzernchef, bevor er 1988 zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt wurde. 2 Jahre vor der Fusion der Bankgesellschaft und des Bankvereins zur UBS ging er in Pension. Der US-Industriekonzern General Electric darf einen großen Teil des Energiegeschäfts des französischen Industriekonzerns Alstom übernehmen. Die französische Regierung hat der Übernahme zugestimmt, wie Wirtschaftsminister Emmanuel Macron mitteilte. Der Verkaufspreis beträgt umgerechnet rund 15 Milliarden Franken. Der Zürcher Fußballclub Grasshoppers hat die Suspendierung seines Spielers Vero Salatić aufgehoben. In einer Medienmitteilung heißt es, Salatić könne wieder ohne Einschränkung am Trainings- und Spielbetrieb von GC teilnehmen. Salatić war Ende August wegen Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Michael Skibbe suspendiert worden. Mit einem Gerichtsbeschluss hatte er sich die Berechtigung erkämpft, am Training teilnehmen zu können. In den letzten 48 Stunden hat es im Tessin mancherorts mehr als 150 Liter pro Quadratmeter geregnet. SRF Meteo warnt, bis am Abend müsse mit weiteren 40 bis 80 Litern Regen pro Quadratmeter gerechnet werden. Weil die Böden bereits gesättigt sind, können Überschwemmungen und Erdrutsche nicht ausgeschlossen werden. Und damit zu den Wetteraussichten. Heute regnet es häufig. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden auf 1200 bis lokal 700 Meter. Morgen hört der Regen tagsüber auf und vor allem im Westen gibt es sonnige Abschnitte. Im Norden werden um 8, im Süden etwa 12 Grad erreicht.
Im Senat errangen sie die Mehrheit, im Repräsentantenhaus ist ihre Übermacht jetzt noch deutlicher. Die Republikaner sind die großen Sieger der US-amerikanischen Zwischenwahlen. Was das für die Politik des Landes bedeutet und was für Präsident Obama? USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Dass die Republikanische Partei derart durchmarschiert, war nicht erwartet worden. Entsprechend begeistert zeigten sich die Parteimitglieder in der Wahlnacht und stellten erste Forderungen an die Regierung. Mitch McConnell, der neue Mehrheitsführer im Senat, sagte nach seinem erfolgreichen Rennen in Kentucky:
Tonight we begin another one. One that's far more important than mine. And that's the race to turn this country around.
Morgen beginnen wir ein weiteres wichtigeres Rennen, das Rennen, um einen Kurswechsel in diesem Land zu bewirken. Was das genau heißt, ist noch unklar. McConnell hat während des Wahlkampfes durchblicken lassen, dass die Republikaner über das Budget ihre Agenda vorantreiben wollen, indem sie etwa Teilen der Gesundheitsreform Obamas das Geld entziehen. Kevin McCarthy, Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, sagte, nun könnten viele der 387 Gesetze, die im Senat schubladisiert worden waren, von beiden Kammern verabschiedet werden.
We look at energy policy. We have a number of bills. We have 40 bills just dealing with the economy. We'd look at tax reform. Make it simpler, make us able to compete. We'd look at education reform.
Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Steuerreformen, Schulreformen. Wir haben viele Vorlagen, mit denen wir vom ersten Tag an vorwärts machen wollen. Doch Präsident Obama kann sein Veto einlegen. Somit droht die Blockade in Washington anzudauern. Und Obama wird über seine letzten zwei Amtsjahre damit beschäftigt sein, die republikanische Agenda zu bremsen. Außer beide Seiten zeigen aufs Mal Kompromissbereitschaft. Als nächstes beginnt aber der Präsidentschaftswahlkampf im Hinblick auf 2016 und viele republikanische Kandidaten werden sich zu profilieren versuchen, was ihre Kompromissbereitschaft einschränken dürfte. Rand Paul, Senator aus Kentucky, der aus seinen Ambitionen keinen Hehl macht, brachte sich in der Wahlnacht in Stellung.
We're all smiles, a big victory here in Kentucky. And I think in Kentucky it's really a repudiation of the president's policies, but also of Hillary Clinton.
Wir sind glücklich über diesen Sieg. Es war eine Zurückweisung der Politik Obamas, aber auch der Hillary Clintons. Hillary Clinton ist in den letzten Tagen und Wochen für viele demokratische Kandidatinnen und Kandidaten aufgetreten und wird voraussichtlich ein zweites Mal für die Präsidentschaft kandidieren. Der anlaufende Präsidentschaftswahlkampf und die neue republikanische Macht im Kongress wird die Arbeit Barack Obamas erschweren. Er signalisiert Gesprächsbereitschaft und lädt als nächstes Vertreter beider Parteien am Freitag ins Weiße Haus ein.
Priscilla Imboden. Es ist 20 Minuten vor 1. Sie hören Rendezvous bis 1 mit diesen Themen. Italiens Asylwesen steht in der Kritik. Nicht erst seit dem gestrigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wir wollen wissen, ob Italien gewillt ist, sich zu bessern und wie die EU das Land in die Pflicht nehmen kann. Trotz scharfer Töne, den Friedensprozess zwischen den Kurden und der Türkei wollen beide Seiten nicht riskieren, sagt diese kurdische Autorin.
Peace process is not based in short-term politic authorities. It's about the destiny of these lands.
Es gehe nicht um kurzfristige Politik, sondern um das Schicksal des ganzen Landes. Und Breel Embolo, der neue Star beim FC Basel. Dabei ist der talentierte Stürmer erst 17 Jahre alt. Ein Porträt. Es ist ein Urteil mit Nachhall. Die Schweiz darf eine afghanische Flüchtlingsfamilie nicht nach Italien abschieben. Zuerst müsse garantiert sein, dass die Familie mit den 6 Kindern in Italien gut genug betreut wird. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das Veto aus Straßburg rückt das Dublin-Abkommen in ein neues Licht, welches regelt, dass Asylbewerber in jenes Land zurückgeführt werden können, in dem sie ihren ersten Asylantrag gestellt haben. In diesem Fall eben Italien. Frage nun an Massimo Agostinis in Rom. Das Urteil ist auch eine klare Kritik am desolaten Zustand des italienischen Asylwesens. Wie nimmt Italien das auf?
Es gibt keine offizielle Reaktion der Regierung Renzi. Die Zeitungen haben nicht darüber berichtet und es hat auch kein einziger Politiker etwas dazu gesagt. Es ist so, als sei dieses Urteil gar nicht ergangen.
Ist Italien denn gewillt, die Betreuung der Flüchtlinge zu verbessern?
Ich bezweifle es etwas, weil Ministerpräsident Renzi, der hat sich noch nie zu Flüchtlingen geäußert. Er will vermutlich die Rechte, die er am Erobern ist, auch nicht wieder verlieren. Aber es wäre nötig, dass sich Renzi einsetzen würde, um die unhaltbaren Zustände zu verbessern. Deshalb eben wegen dieses Abseitsstehens der Regierung glaube ich nicht daran, dass sich so schnell etwas ändert.
Könnte es, Massimo Agostinis, gar sein, dass das Urteil Italien gelegen kommt, weil es so möglicherweise weniger Asylbewerber zurücknehmen muss?
Nun, das Urteil betrifft ja vor allem Familien mit Kindern. Die große Masse der alleinreisenden Flüchtlinge, die ist davon gar nicht betroffen. Es kann nun sein, dass Italien hin und wieder bei Familienrückübernahmen alles etwas verlangsamt, weil es sagen kann, tut uns leid, im Moment haben wir gerade keine geeignete Infrastruktur. Hinter diesem Argument wird sich Italien aber nicht Monate oder Jahre lang verstecken können. Auf der anderen Seite haben wir Nordeuropa, das die Leute nach Italien zurückschicken will. Und es ist aber so, weil eben dieser Druck von Norden oder respektive der Druck in den nordeuropäischen Ländern so groß ist, sie diese Leute loswerden wollen, dass man bald auch nicht mehr so genau hinschaut, wie Italien die zurückgeschickten Familien dann tatsächlich unterbringt. Ich denke, Italien wird sich erst bewegen, wenn es wirklich massiv unter Druck kommt von außen, so wie das bei den Haftbedingungen geschehen ist. Die wurden auch erst verbessert, als Italien mehr hundert Millionen schwere teure Bußen drohten.
Zugeschaltet ist uns nun auch Oliver Washington in Brüssel. Oliver Washington, trotz des Dublin-Abkommens ist es nicht mehr so einfach möglich, Flüchtlinge nach Italien zurückzuschicken, vor allem Familien. Stellt die EU Forderungen an Italien?
Die EU, das heißt die EU-Kommission, sie teilt lediglich mit, dass sie das Urteil sorgfältig analysieren werde. Sie will wissen, was die Auswirkungen dieses Urteils nun auf das Asylsystem in Europa sind. Gut möglich, dass wir dann am Ende dieser Analyse auch Forderungen seitens der Kommission haben. Heute gibt es diese noch nicht und die Kommission spielt in ihrer ersten Reaktion den Ball vielmehr den EU-Mitgliedsländern zu. Sie müssten nun prüfen selber nach diesem gestrigen Urteil, ob sie eben abgewiesene Asylsuchende auch weiterhin nach Italien zurückschicken wollen oder eben nicht.
Welche Möglichkeiten hat denn die EU überhaupt, um Italien allenfalls in die Pflicht zu nehmen?
Die EU-Kommission hat Möglichkeiten, in Italien in die Pflicht zu nehmen. Die Kommission kann ein Verfahren gegen ein Mitgliedsland in die Wege leiten, wenn sie der Meinung ist, dass ein solches Mitgliedsland das EU-Recht nicht anwendet. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Vertragsverletzungsverfahren. Und ein solches Verfahren ist durchaus denkbar, denn zurzeit laufen bereits 3 Verfahren gegen Italien, weil eben die Kommission das italienische Asylsystem kritisiert. Beispielsweise kritisiert die EU, dass Italien minderjährige Flüchtlinge, welche alleine unterwegs sind, nicht genügend schützt. Gut möglich also, dass die Kommission nach der Prüfung des gestrigen Urteils ein weiteres Verfahren in die Wege leitet, das Italien eben Familien mit Kindern auch nicht genügend schützt. Nur ein solches Verfahren dauert lange, es dauert Jahre, bis ein solches Verfahren fertig ist.
Und heißt das auch, ein solches Verfahren ist eher ein zahnloser Papiertiger?
Wenn man sich eine schnelle Änderung der Praxis erwünscht, kann man von einem zahnlosen Papiertiger sprechen. Allerdings, wenn ein solches Verfahren dann mal abgeschlossen ist, wenn wir am Schluss gar ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes haben und dieser feststellt, dass Italien die Verträge verletzt, wenn Italien auch verpflichtet wird, die Zustände zu verbessern und wenn Italien am Schluss gar noch eine Millionenbuße bezahlen muss bzw. müsste, dann hätte oder dann hat ein solches Urteil schon eine große Bedeutung und dann steigt eben der Druck tatsächlich auf Italien, substanziell etwas zu verbessern.
Nun ist die EU-Kommission das eine. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Dublin-Mitgliedsländer. Wird von dort zusätzlicher Druck auf Italien zukommen?
Also der Druck auf Italien, das Asylsystem zu verbessern, ist ja bereits heute ziemlich groß. Erst kürzlich vor einem Monat haben in einem anderen Bereich alle Dublin-Mitgliedsländer Italien eindringlich gemahnt, die Regeln einzuhalten, und sie haben das auch schriftlich festgehalten. Damals ging es darum, dass Italien eben alle Flüchtlinge, welche in Italien europäischen Boden betreten, auch registrieren soll. Ich gehe davon aus, dass sich mit dem gestrigen Urteil die Dublin-Länder bestätigt sind, den Druck auf Italien aufrechtzuhalten, das Asylsystem zu verbessern und auch tatsächlich die Regeln einzuhalten.
Nochmals zu Massimo Agostinis in Rom. Sie haben gesagt, Italien braucht Druck, um zu handeln. Wird die EU jetzt Italien beeindrucken können?
Vorderhand glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich in diesem Land so schnell etwas ändert. Mit Flüchtlingen aus innenpolitischer Sicht holt man keine Punkte. Matteo Renzi hat hier keine Lust, sich irgendwie die Hände vor seiner eigenen Wählerschaft schmutzig zu machen, in Anführungszeichen.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war Massimo Agostinis, unser Korrespondent in Rom, und EU-Korrespondent Oliver Washington in Brüssel. Kriminalität kennt keine Grenzen. Deshalb ist die Schweiz ein aktives Mitglied bei Interpol, der Weltpolizeibehörde. Als solches will sie auch Einfluss nehmen. Konkret gegen den Wildwuchs bei der privaten Finanzierung von Interpol. An der Interpol-Generalversammlung in Monaco fordert die Schweiz neue, bessere Regeln. Die Chancen, dass die Schweiz gehört wird, stehen gut. Aus Monaco, Fredrik Steiger.
Verglichen mit jenen des organisierten Verbrechens sind die Mittel der Weltpolizeibehörde Interpol bescheiden. Das offizielle Budget beträgt keine 70 Millionen Franken. Mindestens 10-mal mehr Geld bräuchte Interpol, ist Generalsekretär Ronald Noble überzeugt. Doch das kriegt er von den Regierungen nicht, weshalb er Partnerschaften mit Verbänden und Unternehmen eingeht. Zuletzt mit der FIFA, die 20 Millionen Euro für den Kampf gegen illegale Sportwetten und Matchbetrug bezahlt.
The Interpol-FIFA partnership that we are launching today made possible by FIFA's financial support of 20 million euros over 10 years.
FIFA-Chef Sepp Blatter sieht eine klare Win-Win-Situation.
It is crucial for us to go together with police authorities to fight those they want to destroy our game.
Auch viele Regierungen begrüßen die neuen Partnerschaften mit nichtstaatlichen Akteuren, etwa Singapurs Vizepremier Teo Chee Yan.
We should also reach out and tap on the strengths and capabilities of stakeholders from the private sector. We need all to work together.
Die Schweiz ihrerseits ist nicht grundsätzlich dagegen, hat aber doch gewisse Bedenken. Marco Gamma vertritt die Schweiz auf dem Interpol-Spitzentreffen und leitet im Bundesamt für Polizei die Abteilung Internationale Koordination. Für ihn ist wichtig,
wenn Privatfirmen oder internationale Organisationen Interpol Geld schenken, dass das eben nach einem transparenten System funktioniert, dass die Unabhängigkeit der Organisation gewahrt wird.
In Monaco sollen nun Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Hier an dieser Generalversammlung soll jetzt das Reglement entsprechend angepasst werden.
Zwar braucht Interpol zusätzliche Mittel, doch es gibt heikle Aspekte.
Sie könnten dann problematisch sein, wenn gewisse Aktivitäten der Organisation eben nur noch gestützt auf diese externen Zuwendungen gemacht werden könnten.
Das könnte auch bedeuten, letztlich besteht die Gefahr, dass private Geldgeber die Prioritäten von Interpol steuern. Naturgemäß sind finanzkräftige Firmen oder Verbände eher an der Verfolgung von Wirtschaftsverbrechen interessiert. Etwa für den Kampf gegen Menschenhandel hingegen ließen sich kaum private Donatoren finden. Ein weiteres Problem. Im Fall der Tabakindustrie gibt es starke Anhaltspunkte, wonach die Zigarettenhersteller nicht nur Opfer des Schmuggels sind, sondern mitunter auch Täter, also selber Rauchwaren am Fiskus vorbeischleusen. Ein anderer Fall. Pharmafirmen wollen mit der durchaus richtigen Begründung, gefährliche Medikamente zu bekämpfen, zugleich Generika ausbremsen. Die Chancen für strengere Regeln stünden nun gut, meint Gamma.
Wir haben im Vorfeld der Generalversammlung uns mit sogenannten Like-Minded-Staaten abgesprochen und wir sehen jetzt schon, dass da große Zustimmung besteht.
Mit einem Beschluss über den Schweizer Vorstoß ist also bereits diese Woche auf der Interpol-Generalversammlung in Monaco zu rechnen.
Der Kampf um die syrisch-türkische Grenzstadt Kobane lässt alte Wunden aufklaffen. Die Kurden werfen dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, er unterstütze sie zu wenig im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Unterdessen haben die Spannungen so stark zugenommen, dass Beobachter gar den Friedensprozess zwischen den Kurden und der Türkei in Gefahr sehen. Doch das Interesse an den Friedensgesprächen scheint auf beiden Seiten stärker zu sein, als es die scharfe Rhetorik vermuten ließe. Irin Meyer.
Mithat Sancar ist ein weit herum geachteter Staatsrechtler in der Türkei. Der Professor lehrt an den Universitäten in Ankara und Istanbul, spricht mehrere Sprachen, auch Deutsch, mischt sich in die öffentliche Debatte ein und sieht Präsident Erdogan äußerst kritisch. Das Gebot der Fairness aber hält Sancar hoch. Nicht nur Erdogan, auch die kurdische PKK schlage im Moment scharfe Töne an, sagt der Juraprofessor. Das sei auf beiden Seiten Taktik und Strategie. Hinter den Kulissen aber riskiere weder der türkische Präsident Erdogan noch PKK-Chef Abdullah Öcalan den Friedensprozess.
Es gibt keine endgültige Garantie für die Fortdauer des Prozesses. Aber nach 2 Jahren kann eine Partei oder eine der Parteien oder beide können nicht mehr so einfach sagen, ich mache nicht mehr mit. Dafür braucht man sehr plausible, glaubwürdige, starke Argumente.
Zu viel hätten beide investiert, zu viel stehe auf dem Spiel. Das wisse PKK-Chef Öcalan genauso wie der türkische Präsident Erdogan. Am Ende verfolgten beide ihre eigenen Interessen, glaubt der türkische Staatsrechtler. Die offizielle Reaktion der Kurden in der Türkei ist Pragmatismus pur. Saruhan Oluç ist der stellvertretende Vorsitzende der HDP, des politischen Arms der PKK. Das Misstrauen gegenüber Erdogan bleibe so tief wie eh und je. Seine Weigerung, türkische Kurdenkämpfer in die syrische Stadt Kobane reisen zu lassen, sei beschämend. Aber trotzdem, so Oluç, hielten die PKK und die politischen Parteien der Kurden am Friedensprozess fest.
Öyle olduğunu sanmıyorum. Bu iyimserlik
Das ist kein Zweckoptimismus, sagt Oluç. Im Gegenteil, wir wollen die Verhandlungen intensivieren und verlangen von der türkischen Regierung gerade jetzt ernsthafte Zugeständnisse an die Kurden. Dejan Matur ist eine junge kurdische Schriftstellerin und Publizistin, die, wie viele, erleichtert war, als der kurdisch-türkische Krieg im Frühling 2013 zum Erliegen kam, nach 3 Jahrzehnten und über 40.000 Toten. In Kobane sieht Matur ein Symbol und einen historischen Wendepunkt für ihr Volk.
We are in a very historical moment for our fate or future.
Wenn du in einer solchen Situation bist wie die Kurden in Kobane, dann stehen alle zusammen, dann werden Machtkämpfe innerhalb der Kurdenfraktionen in der Region unwichtig.
It's about our being. It's about our existence. Until now, they ignore our existence. We Kurd, we are not exist.
Es geht um unsere Existenz. Jetzt kann uns die Welt nicht länger ignorieren. Wir sind da, es gibt uns und wir kämpfen für uns, unsere Einheit, unser Territorium, sagt Matur. Auch wenn die Kurden in Kobane einer hochgerüsteten IS-Terrormiliz gegenüberstünden, ihr Vorteil sei ein mentaler.
Kurds has nothing to lose. They lost everything. They come from the zero. And they are right.
Die Kurden haben nichts zu verlieren und sie haben das Recht auf ihrer Seite, ist Dejan Matur überzeugt. Sie seien mutig, aber vor allem hätten sie überhaupt keine Angst mehr. Das sei die Quelle ihrer Kraft. Dejan Matur, auch sie wirkt abgeklärt inmitten des Dramas. Sie registriert die Dinge nüchtern. Zum Beispiel, dass Präsident Erdogan sagte, als die IS-Terroristen voranmarschierten, Kobane werde fallen.
Turkish president has no right to say that. If he says, it means he has no pity for his society.
Der türkische Präsident hat kein Recht, so etwas zu sagen. Er zeigt damit, dass er keine Empathie für seine Mitbürger empfindet, kein Erbarmen kennt. Das werden wir ihm nie vergessen, sagt Bejan Mahtur. Nicht vergessen, misstrauisch bleiben und pragmatisch. Auch die kurdische Autorin fürchtet keinen Kollaps der Verhandlungen mit Erdogan.
Peace process is not based in short-term politic authorities. It's about the destiny of these lands.
Der Friedensprozess wird nicht zusammenbrechen, weil er viel größer ist als die Person Erdogan, als ein Politiker, der kommt und irgendwann wieder geht, glaubt Bejan Mahtur.
Wer gestern das Champions-League-Spiel Basel gegen Ludogorets gesehen hat, konnte ihn nicht übersehen, Breel Embolo. Der erst 17-jährige Basler Stürmer war eine Klasse für sich. Er schoss das 1:0 so, wie man es eigentlich nur von den Großen im Fußballgeschäft gewohnt ist. Sportredaktor Reto Held über den Hoffnungsträger des FC Basel.
Da ist es, das nächste Ausnahmetalent des FC Basel. Breel Embolo sei etwa gleich talentiert wie Sherdan Shaqiri oder Ivan Rakitic, sagt sein ehemaliger Juniorentrainer Werner Mock in der Basler Zeitung. Eine Art Ritterschlag für Embolo, denn Shaqiri spielt mittlerweile bei Bayern München und Rakitic bei Barcelona. Und tatsächlich zeigte alleine sein 1:0 gestern seine fußballerischen Fähigkeiten. Wie er im richtigen Moment lossprintet, wie er den Ball gekonnt mit der Brust mitnimmt, den Gegenspieler im Zweikampf abblockt und letztlich das Tor erzielt. Klasse, sagen auch seine Mitspieler wie Luca Zuffi.
Es ist unglaublich, was er mit diesen 17 Jahren schon drauf hat.
Dieses Tor zeigt aber noch weitere Vorzüge des jungen Stürmers. Denn Fabian Frey hätte ihn vorher angewiesen, mehr in die Tiefe zu laufen.
Es ist ein schöner Ball von Fabian, mir halt vorher gesagt, dass ich mehr auf die Tiefe gehen soll.
Genau das passierte dann beim 1:0. Breel Embolo hörte sich also an, was Fabian Frey ihm auf dem Platz sagte, und setze das dann sofort um. Und das sei typisch, sagt Fabian Frey.
Nicht nur als Fußballer, da ist schon 1A definitiv, aber auch als Mensch. Ganz ein toller junger Kerl, der jeden Tag arbeitet, der auch zulässt, wenn man immer mal etwas sagt. Ich mag ihn sehr und ich hoffe, er bleibt so. Dann wird das sehr, sehr gut kommen mit ihm.
Denn Embolo zeigte gestern noch mehr wichtige Qualitäten. Auch in der Stunde seines vielleicht größten Erfolges blieb er fest auf dem Boden. Was sich beispielsweise zeigt, als er gefragt wurde, wie es ihm denn gehe.
Also gut, dass wir die 3 Punkte haben können und jetzt können wir zu zweit in der Gruppe sein.
Sagt er noch ziemlich scheu. Eine Aussage, wie sie auch vom jungen Sherdan Shaqiri hätte kommen können. Und genau gleich wie bei Shaqiri gehen nun 2 wichtige Diskussionen um das neueste Ausnahmetalent des FCB los. Erstens, für welche Nation Embolo spielen soll. Für Kamerun, das Land, in dem er geboren wurde und die ersten 6 Jahre verbrachte. Oder für die Schweiz, das Land, in dem er fußballerisch und auch beruflich ausgebildet wird und dessen Pass er jetzt beantragt hat. Und zweitens, für welchen Club er spielen soll. Für Basel, bei dem er eher viel Einsatzzeit bekommt und sich weiterentwickeln kann. Oder für einen europäischen Spitzenclub, bei dem er das große Geld verdienen kann. Entscheidungen, schwierige Entscheidungen, wie sie jedes Ausnahmetalent fällen muss. Und dass Breel Embolo ein solches ist, ist spätestens seit gestern allen klar.
Reto Held. Es ist gleich 1 und gleich im 1. und 4. Im Wahlkampf ging es den US-Republikanern vor allem um eines, Präsident Obama ausbremsen. Jetzt sind sie die großen Sieger und das verpflichtet. Wir sprechen darüber mit dem amerikanischen Publizisten Jacob Heilbronn. Er ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen und die hat Nina Gigax.
Nach den Kongresswahlen in den USA hat Präsident Obama die Parteispitzen der Republikaner und der Demokraten zu Gesprächen ins Weiße Haus eingeladen. Die Republikaner kontrollieren nach den bisher vorliegenden Resultaten nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch den Senat. In der Schweiz sollen auch Sozialhilfeleistungen künftig besteuert werden. Das verlangt die Wirtschaftskommission des Ständerats. So würden die Sozialhilfebezüger gleich behandelt wie Erwerbstätige mit einem tiefen Einkommen, begründet die Kommission. Die Weltpolizeibehörde Interpol erhält für ihre Arbeit private Gelder von Firmen und Verbänden. Das beurteilt das Bundesamt für Polizei kritisch und will deshalb strengere Regeln für die private Finanzierung von Interpol durchsetzen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.